Deutschlandfunk. Der Tag.
Leider ist es gestern zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, bei dem unsere Streitkräfte unbeabsichtigt unschuldige Menschen im Gazastreifen getroffen haben. Das passiert im Krieg. Wir werden den Vorfall gründlich überprüfen.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Er hat inzwischen die Verantwortung seiner Armee anerkannt für den Tod der 7 Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gazastreifen. Ein unbeabsichtigter Angriff. Auch an diesem Punkt bleiben viele offene Fragen. Gerade weil wir inzwischen mehr darüber wissen, unter welchen Umständen die Helfer getötet wurden. Das ist gleich unser erstes Thema. Und dann beugen wir uns heute ein weiteres Mal über die Einzelheiten der geplanten Kindergrundsicherung. Denn das politische Ziel der Ampel, Kinderarmut zu bekämpfen, das ist das eine. Die Frage allerdings, wie man das am besten macht, eine ganz andere, wie sich gerade wieder zeigt. Das ist der Tag für diesen Mittwoch, den 3. April 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Sein tiefes Bedauern macht Israels Präsident Itzhak Herzog deutlich. Von einem schweren Fehler spricht auch Generalstabschef Herzi Halevi von einer falschen Identifizierung in der Nacht, im Krieg, unter sehr komplexen Bedingungen. Der Angriff habe nicht den Helfern von World Central Kitchen gegolten. Es hätte nicht passieren dürfen.
I want to be very clear. The strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification at night during a war in a very complex conditions. It shouldn't have happened.
USA, Australien, Polen, Großbritannien, viele Regierungen verurteilen jetzt den Tod der 7 Helfer im Gazastreifen scharf, machen Israel schwere Vorhaltungen, verlangen Aufklärung und verlangen auch Rechenschaft. Was wissen wir inzwischen über die Umstände, unter denen die 7 Menschen getötet wurden? Das habe ich unsere Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv gefragt.
Ja, so einen abschließenden Untersuchungsbericht gibt es ja noch nicht von der israelischen Armee. Das ist auch noch viel zu früh. Aber es sind natürlich schon Details bekannt geworden. Das weiß man von der Organisation selbst, von World Central Kitchen. Die haben ja schon sehr früh, auch nach dem Luftangriff, auch den Hergang geschildert. Also dass 3 Fahrzeuge, 2 gepanzerte und ein ungepanzertes Fahrzeug eben unterwegs waren im zentralen Gazastreifen. Die kamen von einem Lagerhaus, wo sie ja tonnenweise Lebensmittel ausgeladen hatten, die von einem Schiff aus Zypern stammten und waren dann eben auf dem Rückweg und wurden dann beschossen. Und wie man jetzt weiß, war es wohl auch eine Drohne, die mit 3 Raketen bestückt war, die dann hintereinander auf diese Fahrzeuge geschossen hat. Sehr tragisch, was hier auch in den Medien berichtet wird, ist es eben, dass diese Raketen nacheinander abgefeuert wurden, also nicht auf einmal, sondern auf alle 3 Fahrzeuge hintereinander. Das heißt also, den ersten Luftangriff haben einige Mitarbeiter wohl noch überlebt, haben sich versucht zu retten, sind in ein anderes Auto umgestiegen, das weitergefahren ist. Und dann gab es einen zweiten Angriff. Dann hat scheinbar jemand aus dem dritten Auto versucht, noch Leben zu retten und wurde dann auch getötet. Also ein sehr tragischer Ablauf auch. Und das Ganze, was natürlich auch hier stutzig gemacht hat, ist, dass World Central Kitchen auch gleich betont hat, das war eigentlich, dieser Einsatz war mit dem israelischen Militär abgestimmt und koordiniert. Und dass es natürlich anders gekommen ist, dass tatsächlich das israelische Militär, so wie es ja Netanyahu und auch der Generalstabschef der israelischen Armee auch zugegeben haben, dass das unbeabsichtigter Fehler war, das wirft natürlich auch viele Fragen auf.
Mhm. Und wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass tatsächlich es sozusagen eine Zusammenarbeit der israelischen Streitkräfte mit solchen Hilfsorganisationen gibt, auch mit World Central Kitchen im Vorfeld zu solchen Hilfslieferungen, dann müssen wir also uns vorstellen, dass da auf einer Route, die abgestimmt war zu einer Zeit, die abgestimmt war mit Fahrzeugen, die bekannt waren, eben dieser Konvoi unterwegs war und dann beschossen wurde, 3-mal nacheinander mit Raketen aus einer Drohne, soweit wir das bisher sagen können. Welche Erklärung gibt denn Israel, abgesehen davon, dass sich viele in Israel in verantwortlicher Stelle entschuldigt haben und das bedauert haben?
Also Herr Tzihalevi, der Generalstabschef der israelischen Armee, hat zumindest neben der Entschuldigung so einen kleinen Einblick gegeben, in was die Erklärung sein könnte. Ist eben, er hat gesagt, dass eben ja in der Nacht, wo es eh schwer war, was zu sehen, so hat er es formuliert, dass dort jemand eben falsch identifiziert wurde und ja deshalb es zu diesem tragischen, zu dieser tragischen Verwechslung gekommen ist. Man weiß aber auch, israelische Medien haben offensichtlich mit Quellen im Verteidigungsministerium gesprochen, die aber nicht genannt werden wollen. Das wird aber dennoch hier diskutiert und auch geschrieben, dass es eigentlich eher ein Problem war, nicht bei der Koordinierung zwischen Armee und Hilfsgruppen, sondern dass da ein Problem mit der Disziplin vorliegen könnte, dass nämlich Kommandanten vor Ort, die dort eben solche Befehle ausführen, dass die einfach die Befehle falsch ausgeführt haben. Möglicherweise wurde gesagt, nicht schießen und es wurde doch geschossen. Das macht natürlich stutzig, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass es also so eine Disziplinlosigkeit dann zu solchen Todesfällen führt. Aber tatsächlich haben wir das hier im Krieg schon gesehen. Das ist schon passiert. Das ist auch vor einigen Monaten, als drei Geiseln befreit werden hätten werden können. Die sind aber getötet worden, weil die israelische Armee, die sozusagen umstellt hatte, da hatte der Kommandant gesagt, bitte nicht schießen. Und dann haben doch Soldaten auf die Geiseln geschossen und die sind dabei ums Leben gekommen. Also das wäre so ein Vorfall, der so ähnlich klingt, also das könnte man sozusagen so ein bisschen erklären, dass da wirklich so ein Problem vorliegt.
Es gibt ja auch Berichte, und ich wollte dich fragen, welche Rolle das spielt in Israel in dieser ganzen Debatte über den Tod dieser sieben Menschen, Berichte darüber, dass Israels Armee offenbar in diesem Konvoi oder in Begleitung dieser Hilfskräfte einen bewaffneten Hamas-Kämpfer, einen Terroristen, wie Israel ja dann oft sagt, vermutet hat.
Ja, diese Schilderung habe ich auch gelesen. Also das wird auch hier berichtet. Was da wirklich dran ist, muss man sehen. Ich habe eben auch gelesen, dass dieser Mann offensichtlich in der Nähe des Lagerhauses gesehen wurde, da vielleicht möglicherweise drin verschwunden ist und dann nicht mehr rausgekommen ist. Und dann ist der Konvoi losgefahren und wurde beschossen. Wir müssen wirklich diesen Untersuchungsbericht abwarten, wie genau der Hergang war. Mir fällt da noch ein anderes Beispiel ein, wo ich vor ein paar Tagen wirklich auch den Kopf geschüttelt habe, wie das sowas eigentlich passieren kann. Da wurde nämlich berichtet, dass ein israelischer Kampfpilot im Gazastreifen den falschen Knopf gedrückt hat und die eigenen Truppen beschossen hat, die am Boden waren. Und es ist eigentlich nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt, weil niemand getötet wurde. Es gab nur leicht Verletzte. Das gab dann hier so eine Meldung, aber das war dann nach ein paar Stunden auch schon kein Thema mehr. Also da sieht man dran, ja, vielleicht wie dieser Krieg auch zermürbt, wie dieser Krieg auch abstumpfen lässt und die Leute dann einfach wieder zur Tagesordnung übergehen.
Du hast natürlich recht, viele Fragen sind im Moment offen und das verbietet sich vorschnell Urteile zu fällen. Bei mir taucht unwillkürlich, aber wenn ich das jetzt alles zusammennehme, also die Koordination zwischen Hilfsorganisationen und Armee, die Tatsache, dass drei Autos nacheinander jeweils mit einer Rakete getroffen wurden, taucht bei mir die Frage auf, wird Israel festhalten können an der Aussage, dass es unabsichtigt geschehen ist?
Das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich ein unglaublich großer Druck aus dem Ausland da, auch von Seiten der USA, die wirkliche Transparenz fordern. Da geht es ja auch um etwas, Waffenlieferungen an Israel. Also jetzt wird schon erwartet, dass hier die Fakten auf den Tisch kommen. Das hat die israelische Armee in der Vergangenheit nicht immer so geleistet. Bei anderen Vorfällen, ich habe selber mal zum Tod von der Journalistin, einer palästinensisch-amerikanischen Journalistin, Abu Akleh, recherchiert und es ist bis heute nicht ganz klar. Da hieß es am Ende, es könnte die israelische Armee gewesen sein, die sie mit einem Scharfschützen erschossen hat. Die Untersuchungsberichte dazu, die waren mit vielen Worten geschmückt und es hat sehr lange gedauert, bis es da irgendwas Neues gab. Aber am Ende ist immer noch nicht geklärt, was da eigentlich passiert ist. Da ist Israel auch schon erfahren drin, also die Armee. Wie das jetzt hier ausgeht, ob der Bericht wirklich stichhaltig sein wird, das würde mich sehr interessieren. Ich bin sehr gespannt. Es soll ja schon in ein paar Tagen konkretere erste Ergebnisse geben. Ich glaube tatsächlich, dass Israel an der Behauptung festhält oder an dieser Unschuld, also dass das nicht absichtlich passiert ist, festhalten wird. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich glaube wirklich, dass da irgendwie ein grober Fehler passiert ist.
Schauen wir auf die Hilfsorganisation und die Folgen, die das jetzt für die Menschen auch im Gazastreifen hat. World Central Kitchen war wichtig für die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung mit humanitären Hilfsgütern. Die Organisation hat jetzt verständlicherweise gesagt, wir stoppen das jetzt erst einmal vorläufig. Was bedeutet das jetzt für die Menschen im Gazastreifen?
Ja, also für die Menschen im Gazastreifen ist das natürlich eine ganz schlechte Nachricht. Viele haben sich auf World Central Kitchen verlassen. Die haben wirklich sich auf die Hilfsorganisation, die Verteilung verlassen. Gerade die Allerärmsten, die vielleicht auch schwach sind und nicht so gut rennen können. Kinder, schwangere Frauen, die jetzt nicht irgendwie den Hilfspaketen, die da abgeworfen werden, über dem Gazastreifen da vielleicht hinlaufen können, was auch gefährlich ist. Die sind darauf angewiesen, dass Menschen auch ihnen Essen geben. Und die werden auch die ersten Opfer sein. Denen geht es ja eh schon schlecht, weil sie versucht eine Mutter 4 Kinder durchzubringen. Sie pflücken so bestimmte Kräuter wie das Malvenkraut, was so als ein Kraut gilt mit Nährstoffen. Davon werden dann kleine Kinder ernährt, solche Dinge. Oder das Hundefutter gegessen wird. Also das sind so Zustände, die sich verschärfen werden. Das kann man auch sagen, solange dieser Krieg dauert und desto länger der dauert, desto schlimmer wird die Situation. Und wenn natürlich jetzt so ein wichtiger Verteilungsmechanismus wegbricht, wird es nicht besser.
Und gilt das ganz besonders für den nördlichen Teil des Gazastreifens, für die Mitte möglicherweise, weil es heißt ja zumindest, dass World Central Kitchen da besonders aktiv war und dass es da sonst kaum jemanden gibt, der diese Lücke jetzt füllen könnte?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also vorher war es vor einer Weile noch so, dass natürlich der nördliche Gazastreifen besonders schwierig war zu erreichen, weil so zerstört ist, aber auch eben, weil vor allem Hilfsgüter eben, die jetzt über den Landweg reingefahren sind, bisher immer über Rafah kamen oder über Kerem Shalom, also im Süden Israels, und dann erstmal durch den südlichen Gazastreifen mussten, wo dann möglicherweise Banden oder auch Terroristen sich die Hilfsgüter unter den Nagel gerissen haben. Jetzt hat aber Israel vor ein paar Wochen noch einen weiteren Hilfskorridor geöffnet, so in der Nähe des Kibbutz Be'eri, wo jetzt auch immer mal wieder Hilfsgüter in den Norden direkt gelangen sollen, weil der Weg kürzer dort ist. Das ist aber alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hat also bisher eben nicht dazu geführt, dass diese Hungerkatastrophe wirklich nicht mehr da ist, sondern da kämpfen Menschen ums Überleben, um wenige Hilfsgüter. Und man kann nur sagen, also der Seeweg ist ja weiter offen, aber wenn Israel da keine Sicherheitsgarantien geben kann, wenn es nicht wirklich eine verlässliche Sicherheit gibt, dann wird die Verteilung einfach ganz schwierig.
Heißt das eben auch, dass der Druck jetzt noch einmal wächst? Der war ja schon groß, weil das Entsetzen international ja so groß ist und weil jetzt auch die Kritik so scharf ist und die Forderung, dass Rechenschaft darüber abzulegen, das genau aufzuklären, dass eben der Druck noch mal größer wird, jetzt doch in irgendeiner Form endlich mehr humanitäre Güter in den Gazastreifen zu lassen?
Man weiß ja schon gar nicht mehr, wie groß eigentlich Druck noch sein kann und was noch alles passieren kann. Tatsächlich wird der Druck immer größer und der ist schon wahnsinnig groß. Und das größte Damoklesschwert, was, glaube ich, über Israel hängt, sind die USA und die Unterstützung der USA, die ja auch Waffen und Unterstützung eben liefern für diesen Krieg. Und die Kritik ist da sehr groß. Nach wie vor werden dort aber diese Waffen geliefert. Und ja, sollte das zur Debatte stehen, wird es für Israel schwierig. Aber das ist momentan noch nicht abzusehen. Es gibt jetzt auch ein weiteres Treffen noch mal zwischen dem Weißen Haus, also ein Online-Treffen, aber zumindest wird weiter geredet. Die israelische Regierung, die US-Regierung sind in engem Austausch und natürlich ist die Kritik da groß, aber aus israelischer Sicht will man sich hier die Unterstützung auf jeden Fall sichern und deshalb versichert man jetzt auch überall, dass man alles tut, um diesen Vorfall aufzuklären und für Sicherheit zu sorgen und hat ja auch so ein Lagebesprechungszentrum angekündigt, das da helfen soll. Ob das was hilft, werden wir sehen.
14 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen. So steht es im aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Und das bedeutet eben auch, mehr als jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Die Ampelkoalition hat versprochen, dagegen etwas zu unternehmen und die sogenannte Kindergrundsicherung auf den Weg gebracht, verantwortet von Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. In ihren Worten, das größte sozialpolitische Reformprojekt der Regierung überhaupt. Das Problem, die Sache kommt nicht recht voran, nicht recht vom Fleck. Schlimmer noch, es gibt wieder neuen Streit, auch unter den Regierungspartnern. Das können wir uns jetzt etwas genauer anschauen mit Gudula Geuter in unserem Berliner Studio. Ich grüße dich, Gudula.
Grüß dich.
Man kann ja gar nicht sagen, dass es von Anfang an irgendwie glatt gelaufen wäre. Es gab Konflikte von Anfang an, durchaus grundsätzlicher Natur. Über Monate zum Beispiel wurde über die Kosten für die Grundsicherung in der Ampel gestritten und gerungen. Wo stehen wir bei diesem Projekt Kindergrundsicherung denn eigentlich gerade?
Ja, tatsächlich fühlt sich das ja so an, als ginge die ganze Diskussion im Kreis herum. Formal stimmt das nicht. Formal sind wir einen Schritt weiter. Denn nach langer Diskussion hat im September schon das Kabinett den Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Und nun ist dieser Gesetzentwurf im Bundestag. Und da gibt es eigentlich nicht viel Neues. Der wird seit November unter den Berichterstattern verhandelt. Es hat zwischendurch Pausen gegeben, unter anderem, weil die Berichterstatterin der Grünen, Nina Stahr, wegen der Berliner Nachwahl ihr Abgeordnetenmandat verloren hat. Und nun wird eben wieder verhandelt. Und da hat es dann eben Äußerungen gegeben, die deutlich machen, die FDP ist nicht einverstanden. Damit sind wir jetzt bei der Frage, wo stehen wir in der Sache? Und da ist es tatsächlich so, da drehen wir uns im Kreis. Jetzt, so hat es zumindest den Anschein, hat die FDP mindestens zum Teil Bedenken, die vorher Finanzminister Christian Lindner hatte und die dann im Kabinett wegverhandelt worden waren. Nun sagt der Bundestag aber, wir entscheiden eigenständig. Und ein wichtiger Punkt noch um Geld, du hast es angesprochen, wird eigentlich nicht mehr gestritten. Da ist klar, es gibt gewisse Verwaltungskosten, die durch die Kindergrundsicherung entstehen. Es gibt auch höhere Leistungen, aber diese höheren Leistungen gibt es nicht durch die Kindergrundsicherung, sondern weil das Existenzminimum der Kinder neu definiert wird. Und die müssten dann sowieso ausgezahlt werden, auch wenn alles beim Alten bliebe. Höhere Leistungen wollte Lisa Paus. Wir erinnern uns, sie hatte mal 12 Milliarden insgesamt angesetzt. Stattdessen sind es 2,4.
So, aber jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, warum über die Ostertage jetzt wieder der Eindruck zumindest entstanden ist oder entsteht seitdem, dass es wieder grundlegenden Streit in der Koalition gibt. Worum dreht sich der denn jetzt oder das, was man dafür halten könnte?
Es ist grundlegender Streit. Der Eindruck ist völlig richtig, nur ist der nicht neu. Es ist immer derselbe ganz grundsätzliche Streit, um den es bei der Kindergrundsicherung geht. Man hat vereinbart im Koalitionsvertrag, dass man mehr Kinder aus der Armut holen will durch Digitalisierung, Entbürokratisierung. Man hat auch vereinbart, dass die bisherigen finanziellen Unterstützungen in einem einfach automatisiert berechneten und ausgezahlten in einer Leistung gebündelt werden sollen, möglichst ohne bürokratische Hürden direkt bei den Kindern ankommen. Das ist das, wo man sich einig ist. Nur was das heißt, ist völlig unterschiedlich interpretiert bei den Parteien, vor allem eben bei FDP auf der einen, Grünen und auch SPD auf der anderen Seite. Die FDP will vor allem Digitalisierung und leichte Beantragung. Grüne und SPD wollen vor allem eine Leistung, die möglichst hoch sein sollte. Und das Problem ist, es ist nicht eine Leistung, es kann auch nie eine Leistung sein, weil das Sozialrecht nicht neu gemacht wird. Es ist eine Summe aus vielen Einzelteilen, die schwer zusammenzusetzen sind. Vom Wohngeld über das Bürgergeld zum Familienzuschlag. Kindergeld ist dann noch das Einfachste, das wird nur neu benannt. Aber es hat eben alles völlig unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Fristen, unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und ein weiteres Problem ist, Grüne, SPD, auch viele Wohlfahrtsverbände wollen, dass es eine Leistung für die Kinder ist und die Kinder dann den Anspruch haben und damit ist erstmal sozusagen der ganze Streit rausgenommen. Aber das ist nun mal rechtlich nicht so. Sozialleistungen sind so nicht angelegt. Das kann auch nicht sein, weil ja sonst auch die Kinder von sehr reichen Eltern dieselben Ansprüche hätten. Also das heißt, es geht immer doch um die ganze Familie und es muss dann zurückgerechnet, ausgeglichen werden und so weiter. Also der Streit ist nach wie vor derselbe, den es auch im Kabinett gegeben hat. Geht das? Wie geht das? Und ist es nicht insgesamt bürokratischer, als es Erleichterungen bringt?
So, und der Streit, um das mal noch mal einmal festzuhalten, ist also verlagert von den streitenden Ministerinnen und Ministern im Kabinett. Da hat man dann eine Einigung gefunden. Jetzt ist das Ganze in den Bundestag gewandert, wird da verhandelt und jetzt tauchen die gleichen Streitpunkte quasi aufs Neue auf.
Genau.
Unter anderem auch unter den Koalitionären, die ja eigentlich das einvernehmlich regeln sollten oder jedenfalls den Willen haben sollten, das einheitlich zu regeln. Jetzt kommen wir doch mal zu den 5000 neuen Stellen für Staatsbeamte, die Lisa Paus gerne hätte, um ihr Projekt voranzutreiben. Das scheint mir ein Reizwort im Moment zu sein. Inwiefern?
Es geht um den sogenannten Familienservice. Der kommt nicht aus dem Nichts. Der soll die bisherigen Familienkassen ersetzen. Das kennen viele als Kindergeldkassen. Aber das soll mehr davon geben, mehr Ansprechpartner für Familien, mehr Beratung. Und ich habe es gesagt, durch diesen Versuch, da eine Leistung draus zu machen oder zu fingieren, braucht es eben auch mehr Koordination zwischen den verschiedenen Leistungen. Die Befürworter sagen, es wird für die Empfänger einfacher, weil es nur noch eine Stelle ist. Die Gegner sagen, nicht immer. Gegebenenfalls kriegen sie sogar noch einen Ansprechpartner dazu. Nämlich, wenn die Eltern Bürgergeld beziehen, die Kinder aber stattdessen dann zum Familienservice müssen. Also auch hier ist die Frage, ist das Konstrukt eigentlich sinnvoll? Da gibt es unterschiedliche Antworten. Und die weitere Frage ist natürlich auch, wenn ich das jetzt schaffe und diese 5000 Stellen schaffe, auch weil sie nötig sind, weil diese zusätzliche nötige Beratung anfällt, weil diese zusätzliche nötige Koordination anfällt. Was mache ich eigentlich, wenn ich die nicht gleich besetzt kriege? Wir haben einen Fachkräftemangel, der auch die Verwaltung betrifft. Wenn die nicht besetzt würden, wäre das ein Problem.
So, dann will ich mich nochmal festhalten an dem Wort Beratung und besser koordinierte Leistungen für mehr, die einen Anspruch haben auf solche Leistungen. Das ist ja etwas, was Lisa Paus, der Bundesfamilienministerin, sehr wichtig ist. Also mit dem Versuch, dass mehr Leute in Anspruch nehmen, was ihnen eigentlich auch tatsächlich zusteht. Wenn ich es richtig verstehe, sagt sie, diese 5000 neuen Stellen sind eben nötig, um dieses System besser aufzustellen, dass diese Leistungen auch da ankommen, wo sie sind. Sie sagt, von der Hohlschuld der Bürger soll es zur Bringschuld des Staates kommen. Der Staat soll also aktiv werden und sagen, ihr bekommt die und die Leistungen, die stehen euch zu. Christian Lindner wiederum, nicht nur Finanzminister, sondern ja auch FDP-Parteichef, sagt, eine Bringschuld des Staates bei Sozialleistungen, das sieht er nicht, das findet er einen verstörenden Gedanken, umso mehr, wenn es um gleich Tausende von neuen Stellen geht. Kann man daran ein bisschen ablesen, wo es im Grundsatzstreit eben auch immer geht? Das heißt, welche Vorstellungen von einem Sozialstaat spielen dabei eine Rolle?
Ich glaube, was man vor allem daran ablesen kann, ist, dass es eben auch bei der Kindergrundsicherung wie im Moment bei vielen Fragen des Sozialstaats nicht nur um die Sache geht, sondern auch um Symbolik und um einigermaßen kräftig vorgetragene Symbolik. Und das sogar auf beiden Seiten. Aber jetzt im Moment vor allem diese Äußerung von Christian Lindner hat mich etwas verwundert. Was hinter dem Begriff Bringschuld steht, das ist das Problem, das du benannt hast. Die Familienleistungen sind immens kompliziert. Das ist ein Teppich, den wenige durchschauen. Und das ist der Grund, warum sie oft gar nicht abgerufen werden. Beim Kinderzuschlag ist es nur ein Drittel der Berechtigten, die den abrufen. Bei den Lernhilfen aus dem Bildungsteilhabepaket sind es nur 11%, ähnlich bei den Vereinsbeiträgen, die erstattet werden können. Und da ist eben die Vorstellung, das kann nicht sein, dass diese Leistungen sozusagen versteckt werden und sie niemand findet. Und so verstanden gibt es da keinen großen Unterschied zwischen den Parteien. Schließlich will auch die FDP, dass es einfacher wird, eben durch bessere Übersicht und Digitalisierung zum Beispiel. Deshalb sagt auch zum Beispiel Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, im Deutschlandfunk heute früh, der Begriff der Bringschuld führe in die Irre. Es gehe eben nicht darum, Leuten etwas hinterherzutragen. Also insofern ist es auch wirklich jetzt eine Instrumentalisierung dieses Streits um die Kindergrundsicherung für parteipolitische Profilierung. Aber man muss auch dazu sagen, hinter diesem Begriff Bringschuld versteckt sich ursprünglich noch viel mehr. Familienministerin Lisa Paus hätte nämlich eigentlich gern, dass die Kinder, denen zum Beispiel der Kinderzuschlag zusteht, den einfach bekommen. Dass der Staat guckt, wie viel verdienen die Eltern, was habe ich noch für Daten und das dann so automatisch wie möglich geht, im Zweifel noch mit einem Antrag, aber eben erstmal mit der Mitteilung, du hast einen Anspruch. Und das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren, weil eben der Staat zum Beispiel schlicht nicht weiß, was die Eltern verdienen. Das erfährt er erst aus der Steuererklärung und das ist viel später im Nachhinein. Und so funktionieren Sozialleistungen nicht. Deswegen sollen die Familienservicestellen mal so grob schauen, ob wohl ein Anspruch bestehen könnte, falls die Eltern die Daten freigeben und dann sagen, ob es sich lohnt, das nochmal genauer prüfen zu lassen. Und da sagen eben Kritiker, die Arbeitskraft und damit das Geld kann man sinnvoller einsetzen. Also das ist auch ein Hintergrund für diesen Streit um die Familienservicestellen.
Jetzt liegt natürlich die Frage auf der Hand, wie siehst du es denn? Also findest du, es gibt gute Argumente und genügend Argumente bei den Zielen, über die wir gesprochen haben, dass man sagt, wir brauchen jetzt mehr Menschen, die sich darum kümmern. die genau auf die Familien schauen und die dann eben auch dafür sorgen, dass die bekommen, worauf sie einen Anspruch haben? Oder glaubst du, es ist dann Doppelstrukturen, Dreifachstrukturen, am Ende wird alles doch noch komplizierter? Insofern hat die Lisa Paus, die Familienministerin, ein bisschen Selbstschuld daran, dass alles jetzt so lange dauert und das Ding nicht vorankommt.
Ich glaube, mehr Beratung braucht es unbedingt. Aber ich glaube, dass so wie die Kindergrundsicherung jetzt angelegt ist, es noch viel mehr Beratung braucht. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Diese Kindergrundsicherung war einmal eine ganz einfache große Idee. Da sollte es mal darum gehen, dass alle Kinder gleich viel kriegen. Und das, weil das ja nicht sein kann, dass auch die Kinder von besonders reichen Leuten genauso viel bekommen, über Steuern ausgeglichen wird, dass also deren Eltern mehr Steuern zahlen. Das ist eine super einfache Idee, kann man einfach umsetzen. Und das ist sozusagen die romantische Vorstellung, die für viele immer noch hinter diesem Begriff der Kindergrundsicherung steht. Das geht aber in unserem Sozialsystem so nicht. Und mein Eindruck ist, dass in diesem zerklüfteten Sozialsystem mit völlig unterschiedlichen Leistungszuständigen, mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen, diese Idee einfach nicht funktioniert und man damit auch dem ganzen System keinen Gefallen tut. Wenn man das einmal so sagt, dann hat natürlich auch die Umsetzung mit den Familienservicestellen weniger Sinn. Die andere Frage ist, bräuchte es mehr Beratung? Und ja, unbedingt. Nur vielleicht wäre das besser angelegt, wenn man dafür einfach ein bisschen mehr Hotlines schalten würde und mehr Werbung machen würde für die Leistungen, die es gibt. Also zum Beispiel beim Familienzuschlag, dass die meisten nicht wissen, was das ist und wann ihnen das zusteht. Also es geht beim Familienzuschlag um die Eltern, die beim Kinderzuschlag, Entschuldigung, um die Eltern, die keinen Anspruch auf Bürgergeld haben, aber die eben durch die Kosten, die Kinder verursachen, weil man eine größere Wohnung braucht und so weiter, dann doch in eine Teilbedürftigkeit reinrutschen. Und die wissen das meistens nicht. Und da kann man mehr Informationskampagnen machen und so weiter. Ob man dafür dieses neue System braucht, von dem noch unklar ist, wie viele Leute das dann erreicht, da bin ich nicht so sicher. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht einfach beantworten mit, brauche ich mehr Beratung oder nicht, sondern es ist wirklich dieser Versuch der Systemumstellung, von dem ich nicht weiß, ob der wirklich zu stemmen ist.
Genau, Stichwort Systemwechsel, das ursprüngliche Ziel von dieser Pause, an dem sie auch festhält. Und jetzt liegt das Problem beim Bundestag, du hast es beschrieben, die müssen jetzt das in den Koalitionsfraktionen erstmal untereinander klar kriegen. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie die SPD eigentlich auf diesen neuen Zwist jetzt schaut, aber gleich das überspringend die Frage, siehst du eine Lösung, glaubst du, dass in den drei Fraktionen jetzt die Kraft da ist, das irgendwie einvernehmlich und möglichst pragmatisch möglicherweise dann doch auf den Weg zu bringen?
Mich hat in den letzten Tagen eben diese Vehemenz der sehr programmatischen Aussagen nochmal gewundert. Und deswegen würde ich sagen, das wird davon abhängen, auf welcher Ebene das entschieden wird. Es sind ja hier vor allem die Familienpolitiker, die auf Berichterstatterebene miteinander reden. Und bei denen ist es generell so, dass die oft viel näher beieinander sind, als das in anderen Fragen der Fall sind. Die sind eigentlich immer dafür, dass Familien was bekommen und dass es ihnen besser geht. Und das ist kein so umkämpftes Feld, ideologisch, wie das in manchen anderen Politikfeldern der Fall ist. Und trotzdem zeigen sich hier eben deutliche Unterschiede. Und ich glaube, das ist wirklich die Frage, auf welchen Ebenen das letztlich entschieden wird. Und im Moment ist aber klar, dass man versucht, an diesen vielen kleinen Stellschrauben, wo es knirscht, wo die Sozialsysteme nicht wirklich zusammenpassen, daran zu arbeiten. Also das ist nicht so, dass man sich jetzt nur hier in ideologischen Gräben verschanzt. Und was die SPD betrifft, ist das sicherlich so, dass sie grundsätzlich auch für diese Systemumstellung ist. Es hat eine Äußerung jetzt gegeben von Sönke Rix, der gesagt hat, das wird nicht in einem klappen, das wird man möglicherweise schrittweise machen müssen. Das ist aber sowieso klar. Also die Bundesagentur hat gesagt, ab Verabschiedung des Gesetzes braucht sie ein Jahr, um das umzusetzen. Das heißt, das geht sowieso nicht mehr zu dem ursprünglich mal geplanten Datum der Wirksamkeit des Inkrafttretens zum 01.01.2025. Und dann ist eben nur noch die Frage, geht es in Schritten, macht man es insgesamt später, klappt es überhaupt noch?
Und die Frage am Ende ist, ob Christian Lindner oder die FDP-Parteiführung dann den Daumen hebt oder senkt.
Im Moment klingt mir das ein bisschen so, als könnte es auf dieses Spitz auf Knopf rauslaufen, aber das weiß ich noch nicht zu sagen.
Gudula, vielen Dank nach Berlin.
Gerne.
Und das war der Tag für diesen 3. April 2024. Heute von Jasper Barenberg und Thilko Gries. Rückmeldungen wie immer gern über dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Hören und tschüss.